Ja, ich darf euch auch nochmal alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen können. Schön, dass wir auch heute eine Begegnung haben dürfen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seiner Gemeinschaft und vor allen Dingen auch unter seinem Wort. Ja, Timotheusbrief, 1. Timotheusbrief, dieser Hirtenbrief, dieser Pastoralbrief, geschrieben vom Apostel Paulus an Timotheus, damals Leiter der Gemeinde zu Ephesus. Und wenn ich nochmal in wenigen Sätzen wiederholen darf, was wir beim ersten Mal gehört haben, besonders in diesen Versen 1 bis 11, da war ja das Zentrale, der Mittelpunkt, dieser eine Satz, nicht die Hauptsumme oder wir würden vielleicht sagen, das Ziel aller Unterweisungen aber ist Liebe. Aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und von ungeheucheltem Glauben. Und wir haben auch festgestellt, warum der Apostel Paulus gerade dieses Thema am Anfang sofort angeschnitten hat, dass er ihn quasi den Timotheus damit beauftragt hat, dieses Thema in der Gemeinde anzuschneiden. Denn gerade das Thema der Liebe war ein durchgängiges Thema in der Gemeinde zu Ephesus über viele, viele Jahre hinweg. Und wenn wir nochmal an die Offenbarung denken, an das erste Sendschreiben, da wissen wir ja, nach all dem Guten, was Jesus über diese Gemeinde gesagt hat, sagte er schließlich zu dieser Gemeinde, aber das eine habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und deswegen hat er sofort dieses Thema angesprochen. So, heute machen wir Fortsetzung. Heute geht es um die Verse 12 bis 17 aus dem ersten Timotheusbrief, 1. Kapitel, also die Verse 12 bis 17. Da heißt es, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat. Obwohl ich doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich bin der Schlimmste von ihnen. Aber gerade deshalb hatte er Erbarmen mit mir. Jesus Christus wollte an mir demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir so von Herzen danken, dass du uns in dieser Nacht behütet und bewahrt hast und dürfen dich auch bitten, dass du uns auch an diesem Tage vor allem Sünden und Übel bewahren mögest, damit der böse Feind keine Macht an uns finde. Und wir danken dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns die nötige Wachsamkeit und Konzentration schenkst, damit wir dein Wort verstehen, damit wir es begreifen, damit wir es in unserem Herzen bewegen und dass es wirklich unser Leben prägt, unser Leben bestimmt. Und so wollen wir dir allein die Ehre, den Preis, den Ruhm und den Dank geben. Amen. Ja, das ist natürlich jetzt etwas überraschend. Jetzt gibt es erstmal etwas. Jawohl, Dankeschön. Das überrascht natürlich jetzt ein wenig, dass jetzt mitten in diesem Brief jetzt ja dieser biografische Teil über den Apostel Paulus kommt. Nicht, dass er jetzt zwischendrin sagt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus. Und dann zählt er das auf und bringt sich dann plötzlich selbst ins Spiel, wo man sich natürlich fragt, Paulus, was soll dieser Rückblick? Nicht, aus welchem Grunde machst du das? Du bist doch nicht jemand, der mal eben so zurückschaut und dann ja die Vergangenheit verherrlicht, die Vergangenheit zurückblickend da glorifiziert. Also was soll das, Paulus? Das Ganze muss doch einen Sinn haben. Ja, in der Tat, es hat einen Sinn. Aber um das zu verstehen, muss man auch an diesen wenigen Versen, bei diesen wenigen Versen, es sind ja mal gerade 6 Verse, muss man auch verstehen, was das Zentrum ist, was die Mitte ist. Und wir haben ja vorhin schon diesen Wochenvers da gelesen. Steht doch, ach, der ist noch da, richtig. Genau, dieser Vers 15, wir könnten auch noch den Vers 16 hinzunehmen. Ja, das ist die Mitte, das ist das Zentrale dieser 6 Verse, wo der Apostel Paulus schreibt, ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich bin der Schlimmste von ihnen, aber gerade deshalb hatte er Erbarmen mit mir, Jesus Christus, wollte an mir demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben in das ewige Leben hineingerettet werden können. Und jetzt natürlich die Frage, was haben diese beiden Verse mit dem Lebenslauf, mit der Biografie des Apostel Paulus zu tun? Ja, warum erzählt er uns, wie er früher war, wie er jetzt ist und was er einmal sein wird? Und mit diesen beiden Versen will er also, der Apostel Paulus, uns Folgendes sagen. Ich bin quasi ein Modellfall. Ich bin quasi ein Modellfall, an dem ihr sehen könnt, wie es läuft. An mir hat Jesus Christus quasi ein Beispiel statuiert, ein Exempel statuiert, was für euch Modell ist, woran ihr euch orientieren könnt. Einmal und für alle Zeiten hat der lebendige Gott wirklich an mir gezeigt, wie er, Gott, an seinen Menschen handelt. Und wenn der Apostel Paulus sagt, ich bin quasi Modell, er sagt es ja hier, nicht an Jesus Christus, wollte an mir demonstrieren. Ja? Also wenn der Apostel Paulus hier quasi von Modell spricht, dann bitte Modell jetzt nicht in die falsche Richtung denken. Jetzt bitte Modell nicht so zu verstehen, nicht als ob es ein Probelauf wäre und die echte Ausgabe kommt erst später. Nein, so nicht. Modell hier ist so zu verstehen, ja, dass etwas Grundsätzliches, dass etwas Allgemeinverbindliches, dass etwas immer wieder Vorkommendes am Apostel Paulus oder beim Apostel Paulus hier gezeigt wird. Der Apostel Paulus sagt ja nicht, ich bin ja so heldenhaft modellartig, sondern er sagt ja, ich danke meinem Herrn Jesus Christus für das, was er an mir getan hat. Und das gilt jetzt quasi für die Gemeinde, für die Gläubigen Jesu Christi aller Zeiten. Nicht? Und der Apostel Paulus möchte jetzt, dass wir, die wir ja an Jesus Christus glauben, dass wir uns jetzt an diesem Modell orientieren. Das heißt, er will uns zeigen, was war in der Vergangenheit, was gilt jetzt in der Gegenwart und was wird einmal in der Zukunft sein. Das ist die erste Botschaft, die aus diesen 6 Versen hervorleuchtet. Und dann gibt es noch eine zweite Botschaft, da werden wir aber am Ende noch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal zu dieser ersten Botschaft, zu dieser Dreiteilung, was in der Vergangenheit war, was in der Gegenwart gilt und was zukünftig sein wird. Tja, was war in der Vergangenheit? Der Apostel Paulus sagt es hier ganz klar, ich war ein Lästerer, ich war ein Verfolger, ich war ein Frevler. Nicht drei harte Worte, die uns aber, was seine Biografie anbetrifft, nicht unbedingt überraschen. Wir kennen ihn ja, den Apostel Paulus, nicht als den Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Wir kennen ihn doch. Nicht, wie sagt die Apostelgeschichte, der mit Schnauben und Drohen unterwegs war, die gerade aufkeimende Gemeinde Jesu Christi wieder niederzudrücken, niederzuschmettern, ja, um nicht zu sagen, zu vernichten. So kennen wir ihn doch aus der Vergangenheit. Und das können wir alles nachlesen in der Apostelgeschichte, angefangen von 7, 8, 9, da können wir das alles nachlesen. Und wenn die Bibel hier von Lästerung spricht, dann steht im Griechischen dafür das Wort für Blasphemie. was uns ja allen bekannt ist. Und solch ein Mensch war ursprünglich der Apostel Paulus, der über Jesus Christus schlecht redete. Nicht der versuchte, die Menschen, die Christen zum Abfall zu bewegen. Nicht der versuchte, nicht die Christen zur Lästerung über Jesus Christus zu verführen. Das war Apostel Paulus. Und wenn hier weiter die Rede ist von Verfolgung und von Frevel, dann geht es darum, denken wir, als er vor Damaskus steht und die Stimme Jesus Christus hört, die dann sagt, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Obwohl er, der Apostel Paulus, Jesus Christus ja nie verfolgt hat, aber eben seine Gemeinde, sein Projekt, seine Pläne, die hat er zweifelsohne verfolgt. Und das wissen wir, da ist er mit grausamer Härte vorgegangen. Nicht, man möchte fast sagen, er war von Gewalt getrieben. Nicht, lesen wir nur mal Apostelgeschichte 8, Vers 3 oder Apostelgeschichte 9, Vers 1. Und er hat ja keine Halt gemacht vor Frauen, Kindern und so weiter. Nicht, er genoss es förmlich, möchte man sagen. Nicht, ihm hat es Freude bereitet, nicht zu niederzudrücken, zu beleidigen, zu demütigen, zu quälen, die Christen wegen ihres Glaubens. Das war also der Apostel Paulus. Nicht heute würde man sagen, heute würde man zu einem solchen Menschen sagen, Sadist, Schlägertyp. So würde man ihn heute bezeichnen. Das war also der Apostel Paulus in der Vergangenheit. Und so schreibt er auch noch nach Jahren, nach Jahrzehnten. Er hat keineswegs vergessen, woher er kommt, der Apostel Paulus. Nicht, und wenn man diese Vergangenheit im Blick hat oder sich vergegenwärtigt, ja, dann ist es doch zu verstehen, dass zum Beispiel ein Hananias oder die Jünger zögerten, diesen Menschen aufzunehmen. Das kann man doch nachvollziehen. Aber die Vergangenheit des Apostel Paulus wird bewusst von ihm nicht so formuliert, als ob es seine Privatbiografie wäre. Als ob nur er allein der Lästerer, der Verfolger, der Frevler wäre. Sondern wir haben ja vorhin gesagt, er ist Modell. Das wollte Jesus an ihm demonstrieren. Sondern er sagt Folgendes, diese harten Worte, Lästerer, Verfolger, Frevler, gelten grundsätzlich für Menschen, die ohne Gottes, ohne Jesus Beziehung leben. Das sind natürlich harte Worte. Und das muss sich natürlich bei demjenigen Menschen natürlich nicht immer gleich sofort so stark ausprägen wie bei dem Apostel Paulus. Das ist schon richtig. Nicht, aber gerade heute in der Flüchtlingskrise erleben wir das ja immer wieder, dass es da Menschen gibt, die ohne Gottes und ohne Jesus Beziehung leben und die Christen unter den Flüchtlingen drangsalieren, beleidigen, bedrohen, verprügeln und so weiter und so fort. Genau das erleben wir ja heute. Und solche harten Worte gelten eben für solche Menschen, die ohne Gottes und ohne Jesus Beziehung leben. Und der Apostel Paulus sagt, seht doch, ich war doch selbst solch ein Mensch. Ich war doch selbst solch einer. Nicht, und weil ich solch ein großer Sünder war, deswegen war auch ein großes Maß an Gnade und Barmherzigkeit Gottes bei mir wirklich in meinem Leben also notwendig. Nicht, und jetzt sagt der Apostel Paulus einen Satz, darin bin ich Sünder Nummer eins. Ja, das ist ja auch so eine Aussage. Nicht, es gibt ja auch, also es ist ganz klar, dass das keine rhetorische Übertreibung vom Apostel Paulus gewesen ist, was er hier sagt, dass er das sehr ernst gemeint hat. Aber wir wissen ganz genau, es gibt auch eine falsche Demutshaltung. Nicht, man könnte ja jetzt sagen, also mein lieber Paulus, das glauben wir dir nicht so, nicht? Bei allem Respekt. Und natürlich, wir wissen um deine Verfolgung und um deine Lästerung, um deinen Frevel in der Vergangenheit, da wissen wir durchaus Bescheid. Aber meinst du nicht, dass das ein bisschen frömmelnd überheblich ist, wenn du das so sagst? Nicht, ich bin der größte Sünder, darin bin ich Nummer eins. Sagt man das nicht so? Sagt man nicht, dass das nicht so und fühlst dich trotzdem so nur als kleiner Sünder? Nicht, es gibt eben diese falsche Demutshaltung, aber hier ist es ja nicht so. Er meint es wirklich ernst. Es ist wirklich keine rhetorische Übertreibung. Und ich denke, wenn einer wirklich ehrlich mit sich selbst ist und vor allen Dingen ehrlich vor Gott selbst, dann hören alle billigen Selbstentschuldigen auf. Dann hört dieses ewige sich rechtfertigen, dieses ewige sich herausreden, nicht alles Beschönigende sich vergleichen, so nach dem Motto, okay, ich bin zwar auch ein Sünder, aber da gibt es noch 80% oder 90% schlimmere Sünder. Das hört auf, liebe Geschwister. Wenn ich ehrlich vor Gott bin, dann stehe ich quasi so als Sünder vor Gott, als wäre ich der einzige Sünder im ganzen Universum. So muss man das sehen. Und es fällt ja auf, dass der Apostel Paulus sagt, darin bin ich Sünder Nummer eins. Es gibt auch Bibelübersetzungen, da steht drin, ich war. Aber im Ursprungstext steht, darin bin ich Sünder Nummer eins. Und könnte man dem Apostel Paulus ja auch sagen, aber bitteschön, warum sagst du das so? Warum sagst du nicht, ich war Sünder? Das ist doch jetzt gar nicht mehr dein Thema. Natürlich sagt der Apostel Paulus, ich bin jetzt nicht mehr, wo ich jetzt im Dienst Jesu Christi stehe. Ich bin jetzt nicht mehr Lästerer, Verfolger, Frevler. Richtig, das bin ich nicht mehr. Aber er sagt den Christen damals und er sagt uns heute, dass wir aber trotzdem darin gefährdet sind, dass wir also in diese Sünde hineinrutschen können. Nicht, dass wir jetzt Verfolger, Lästerer, Frevler sind, aber dass wir in gewissen Situationen Gott beiseite drängen, dass wir ihn nicht ernst nehmen, dass wir unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Wege verfolgen. Nicht? Und dann kommen wir plötzlich mitten in diese Sünde hinein. Das ist ja das, was Jesus Christus sagt. Das ist die Sünde, dass sie mir nicht vertrauen. Und das muss man eben begreifen, das muss man eben verstehen. Nicht, warum der Apostel Paulus jetzt hier so ein aufrüttelndes Präsens da hineinsetzt, dass er sagt, darin bin ich Sünder Nummer eins. Weil er wirklich das Grundproblem seines Lebens verstanden hat. Nicht die einzelnen Taten, liebe Geschwister, das mal hier gelogen, dass dort mal die Halbwahrheit und dass dort mal ein falsches Wort gesagt wird. Das sind die Auswirkungen. Aber die Auswirkungen des einen großen Problems vertraue ich meinem Herrn wirklich in allen Dingen meines Lebens, werden alle Bereiche meines Lebens davon erfasst. Darum geht es. Und deswegen warnt uns der Apostel Paulus, dass es da auch nicht zu unguten Verschiebungen in unserem Glaubensleben kommt. Und dann sagt er ja noch ein letztes. Darin bin ich Sünder Nummer eins. Und dann sagt er diesen Satz hier, ich habe das alles unwissend getan. Ich habe das alles unwissend getan. Damit behauptet er nicht, dass alles deswegen weniger schlimm gewesen ist. Und er hat das auch nicht gesagt, um mildernde Umstände zu bekommen. Er weiß ganz genau, Unwissenheit ist auch Schuld. Aber er will eben damit deutlich machen, liebe Geschwister, in mir gab es in der Vergangenheit überhaupt keinen Anknüpfungspunkt. In mir war in der Vergangenheit überhaupt keine Anlage für Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da gemacht hat. Ich war mir der Taten war ich mir überhaupt nicht bewusst, die ich da begangen habe. Ich war dermaßen verstrickt in meiner Blindheit, bis der lebendige Gott endlich das Licht angemacht hat und ich verstanden habe, ja, worum es eigentlich geht, bis ich verstanden habe, was da eigentlich in meinem ganzen Leben falsch gelaufen ist. Und das betrifft vor allem da, wo ich eben Lästerer, Verfolger und Frevler gewesen bin. Und trotzdem, liebe Geschwister, und trotzdem hat Gott Gnade und Barmherzigkeit walten lassen beim Apostel Paulus. Er hat ihm seine Schuld vergeben, Gnade, und er hat ihn sozusagen auch aus dem Elend befreit, nicht in das er hineingerutscht ist, durch seine Schuld, durch seine Sünde, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das hat er erfahren. Elizabeth Cecilia Douglas Clefane, 1830 bis 1869 hat sie gelebt. Also ist nicht sehr alt geworden, gerade mal 39 Jahre. Sie war eine schottische Liederdichterin. Und sie hat unter anderem ein Lied geschrieben, das heißt Beneath the Cross of Jesus. zu Deutsch unter dem Kreuz Jesu. Und darin enthalten ist eine Strophe, die sicherlich der Apostel Paulus hätte mitsingen können, wenn sie damals schon bekannt gewesen wäre. Und da heißt es, and from my stricken heart with tears, two wonders I confess, the wonders of redeeming love and my worthiness. Jetzt mal übersetzt, und aus meinem zerschmetterten Herzen gestehe oder bekenne ich zwei Wunder unter Tränen, das Wunder der erlösenden Liebe und das meiner Unwürdigkeit. Sicherlich eine Strophe, in die der Apostel Paulus hätte einstimmen können, nämlich er hat das ja alles erfahren in seinem Leben. Er hat das alles erfahren. Und nun wissen wir natürlich aus der Bibel, dass es solche unbeabsichtigten Sünden ja gibt. Wir wollen uns jetzt nicht darüber unterhalten. Man kann das mal in Ruhe nachlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 15, in den Versen 22 bis 31 wird das da also etwas ausführlich beschrieben. Oder denken wir nur an ein Wort Jesu Christi am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder der Apostel Petrus, nicht? Petrus, Apostelgeschichte 3, Vers 17. Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Wie gesagt, das war also die Vergangenheit des Apostel Paulus, nicht? Das war das früher, aber mit einer gewissen Gefährdung natürlich ins heutige Dasein hinein. Er hat ja gesagt, wir stehen auch in der Gefahr, dass wir zwar nicht so sind wie der Apostel Paulus in der Vergangenheit, aber dass wir in der Gefahr stehen, Gott beiseite zu drängen in gewissen Situationen, ihn nicht ernst zu nehmen, unseren eigenen Willen da durchzusetzen. Diese Gefahr ist auch bei uns Christen vorhanden. Aber, und jetzt kommt er auf die Gegenwart zu sprechen, jetzt sagt er Folgendes, jetzt, liebe Geschwister, jetzt habe ich eine ganz andere, jetzt habe ich eine bleibende Lebensgrundlage. Und diese bleibende Lebensgrundlage wird ja hier so mit wunderbaren Begriffen, mit wunderbaren Vokabeln beschrieben, nicht? Da ist von Rettung die Rede, da ist vom Glauben die Rede, da ist von Barmherzigkeit, nicht von der Geduld und von der Kraft und von der überfließenden Gnade Gottes die Rede. All das, was er erlebt hat, was ihn jetzt auf eine vollkommen neue Basis stellt, nicht, was jetzt wirklich sein Leben prägt, was sein Leben bestimmt. Und bleiben wir mal ganz kurz bei dem Wort Gnade stehen. Wie sagt der Apostel Paulus da? Gnade des Herrn, die mich förmlich überschüttet hat. Gnade des Herrn, die mich förmlich überschüttet hat. Also Gnade, die ihn auswählte, nicht Gnade, die ihn befähigte, die ihm also Kraft gab, ein Leben in der Heiligung zu führen. Wir wissen aus Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, der mich dazu befähigt, der mir die Kraft gibt. Nicht Gnade, da werden wir nachher noch etwas drauf zu sprechen kommen, Gnade, die ihn für vertrauenswürdig hielt. Und Gnade, die in den Dienst Jesu Christi stellt. Dann kann man sich vorstellen, dass er wirklich sagte, ja, die Gnade des Herrn, die mich förmlich überschüttet hat, die habe ich wirklich erlebt und die erlebe ich immer wieder. Und jetzt möchte der Apostel Paulus, dass wir wirklich auf dieser Basis stehen bleiben, dass wir auf dieser Basis nicht der Rettung, des Glaubens, nicht der Barmherzigkeit, der Kraft und der Geduld nicht unter der Gnade stehen bleiben, dass wir nicht von dieser Basis abweichen. Und er sagt zu uns, liebe Geschwister, ihr wisst doch, wie schnell das geschehen kann, wie schnell man von dieser Basis abweichen kann. Nicht, da machst du plötzlich dein Heil an Menschen oder an irgendwelchen Institutionen fest. Oder aus einer ganz eigenartigen Demutshaltung lehnst du das Geschenk der Heilsgewissheit ab und meinst, da müsste immer noch so eine Grundskepsis bleiben und kommst dir womöglich dann auch recht fromm vor. Nicht, und merkst aber gar nicht, wie du Gott entehrst. Nicht, oder du setzt der Gnade Gottes irgendwie Grenzen, nicht, obwohl Gott noch einen Überfluss an Gnade hat. Du entehrst ihn damit. Du verstehst im Grunde genommen gar nicht, was wirklich, dass Gnade wirklich Gnade ist. Nicht, oder du ziehst dich selbst herunter. Du ziehst dich selbst herunter und nicht, und anstatt so handeln, wie der Apostel Paulus es hier macht. Ich danke meinem Herrn Jesus Christus für all das, was er in meinem Leben getan hat. Das sind ja nur mal einige Beispiele, nicht, die zeigen, wie schnell man diese Basis verlassen kann. Und auf dieser bleibenden Lebensgrundlage, sagt jetzt der Apostel Paulus, kommt es auch zu einem bleibenden Lebensweg. Und das ist etwas Bemerkenswertes. Und zwar, das beruht auf einem Vorurteil Gottes. Das beruht auf einem Vorurteil Gottes. Ein Vorurteil, liebe Geschwister, ist ja eigentlich nicht unbedingt etwas Positives. Aber hier in unserem Text haben wir ein wunderbares Vorurteil Gottes. Er hat ein herrliches Vorurteil über dich und mich gemacht. Was sagt er nämlich in Vers 12, der Apostel Paulus? Ich danke meinem Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt es, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und mich dann in seinen Dienst gestellt hat. Dieses, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt. Man kann auch sagen, dass er mich für treu erachtet hat. Oder setzen wir vielleicht noch eins drauf, dass er davon ausgeht, dass ich treu bin. Wo ich vielleicht sagen würde, ach Herr, wenn ich meine Treue so betrachte, nicht, dann liege ich oftmals neben der Spur. Und der lebendige Gott sagt, nein, ich stehe schon zu meinem Vorurteil, was ich über dich gefällt habe. Nicht, ich wage das Risiko. Ich vertraue dir meine Aufträge an. Ich mache dich zu einem Zeugen für mich und meine Wahrheit, auch wenn du das nicht begreifen und nicht fassen kannst. Aber ich mache es. Und liebe Geschwister, können wir darüber noch staunen? Können wir darüber noch staunen, so wie der Apostel Paulus wirklich hier darüber staunt? Nicht, dass Jesus Christus das Risiko eingegangen ist, solch einen Menschen wie dich oder solch einen Menschen wie mich in seinen Dienst zu stellen. Können wir wirklich darüber staunen. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass es dann auch wirklich, bei uns zu einer überschwänglichen Freude kommt darüber. Dass ich das immer wieder neu genießen darf, dieses Vorurteil Gottes, dass er dich für vertrauenswürdig hält, nicht, und dich in seinen Dienst erstellt. Dass wir uns wirklich darüber freuen können. Dass auf dieser bleibenden Lebensgrundlage er immer auf deinem Weg da war. Mit seiner Hilfe, mit seiner Treue, mit seinem Erbarmen, mit seiner Geduld, mit seiner Kraft, auch mit seinen Wundern, mit seinen Worten. Dass wir uns wirklich darüber also freuen können. Und das, was ich ja noch faszinierend finde, wenn Jesus Christus dich in seinen Dienst erstellt, dass er das auch deswegen tut, damit du mit deinem bisschen Leben noch etwas anfangen kannst, damit aus deinem bisschen Leben noch etwas herauskommt, damit aus deinem bisschen Leben noch etwas bleibt für die Ewigkeit. Denn wenn du eines Tages mal vor seinem Preisgericht stehst, dann wird er wahrscheinlich zu dir sagen, bring mal all die Gaben her aus deinem Leben, die du ihm aber nur deshalb hast bringen können, weil er sie dir zuvor gezeigt hat. Das ist ja dieses wunderbare Beispiel an diesem großen Fischzug nach der Auferstehung Jesu Christi. Das kennen wir, da war er ja auch noch mal mit 7 Jüngern da am See Genezareth und da haben sie 153 große Fische gefangen. Was aber interessant ist an dieser Geschichte, er hatte mit ihnen gefrühstückt. Was waren das für Fische? Das waren keine Fische von diesen 153, sondern das waren Fische, die er, Jesus Christus, zuvor bereitet hat. Und dann sagt er zu den Jüngern, kommt, bringt mal her, was ihr gefangen habt. So sagt er es. Nicht? Obwohl sie diese Fische ja nur deshalb gefangen haben, weil er ihnen gesagt hat, geht mal da und da und da, fahrt mal hin. Nicht? Und so wird es auch in der Ewigkeit sein. Nicht? Bringt mal die Gaben her. Aber wir wissen ganz genau, warum wir diese Gaben bringen konnten. Weil er die Werke zuvor bereitet hat, in denen wir wandeln. Jetzt können wir uns vorstellen, wir haben bestimmt manche Werke verfehlt, wo wir nicht drin gewandelt sind. Das müssen wir also offen zugeben. Und dann auf dieser bleibenden Lebensgrundlage, der zu einem bleibenden Lebensweg führt, kommt es natürlich dann auch zu einer bleibenden Lebensäußerung. Und das ist nichts anderes als Anbetung und Dank dem lebendigen Gott gegenüber. Und das müssen wir uns auch vor Augen halten. Anbetung und Dank Gott gegenüber ist der Grundtenor eines Menschen, der seinen Halt in Jesus Christus, in Gott hat. Nicht so reagiert ein Mensch auf Gnade und Barmherzigkeit. Nicht der lebendige Gott hat den Apostel Paulus nicht da aus dem Sumpf herausgezogen, nicht um ihn vor der ewigen Verdammnis zu bewahren und in den Himmel zu bringen. Er hat ihn nicht nur da aus dem Sumpf gezogen, damit er jetzt künftig das Evangelium verbreitet und die Briefe verfasst. Dazu hätte er auch andere nehmen können. Nicht der Zweck, der Grund, warum er einen Menschen herausholt, warum er einen Menschen zum Glauben führt und damit natürlich auch rettet, nicht war, damals wie heute, war und ist, um wirklich einmal, dass die Macht und die Kraft und die Geduld und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes demonstriert wird und dass der Mensch zur Anbetung und zum Dank gegenüber dem lebendigen Gott geführt wird. Das ist der Grund. Ja, und jetzt erwähnte Apostel Paulus noch ganz kurz, was sein wird, was in Zukunft kommt. Und da sagt er ja schlicht und einfach, dass es zum ewigen Leben geht. Und in diesen wenigen 6 Versen wird ja der Begriff ewig, taucht er 3-mal auf. Einmal in Vers 16, da spricht er vom ewigen Leben. Und dann 2-mal in Vers 17, wo er vom König der Ewigkeit spricht und vom Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch da, liebe Geschwister, auch da kann es zu unguten Verschiebungen in unserem Glaubensleben kommen. Nicht, dass wir vielleicht gar nicht so auf unsere Zukunftsperspektive da fokussiert sind, darauf konzentriert sind, dass uns sie irgendwie wegrutscht. Denn der lebendige Gott hat uns ja nicht jetzt schon hier ewiges Leben geschenkt, nicht, sondern er möchte dieses ewige Leben natürlich auch einmal bei uns offenbaren. Und da müssen wir aufpassen, dass uns diese Zukunftsperspektive nicht wegrutscht in unserem Glaubensleben. Nicht, das wissen wir, nicht, dass ewiges Leben also wirklich eine Gabe Gottes ist. Jesus Christus gibt nicht nur ewiges Leben, sondern Jesus Christus ist auch ewiges Leben. Nicht, das wird ja besonders deutlich im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20, wo er sagt, er ist wahrhaftiger Gott und ewiges Leben. Also wer Jesus Christus hat, der hat ewiges Leben. Und diesen Begriff ewiges Leben dürfen wir auch nicht zu kurz fassen. Ewiges Leben ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern eben auch eine Frage der Qualität. Das war also die erste Botschaft, die aus diesem Text hervorleuchtet. Und jetzt noch eine zweite Botschaft. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen. Die wunderbare Botschaft dieses Textes ist ja auch, dass der lebendige Gott wirklich die Macht und die Kraft hat, ein Menschenleben total zu verändern. Total zu verändern. Nicht, und vielleicht kennt sogar der eine oder andere unter uns Fälle, nicht, wo wir sagen, hoffnungsloser Fall, unmöglich, dass dieser Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist, nicht, womit diese Tatsache wirklich belegt wird, dass Jesus Christus wirklich die Macht hat, ein Leben total zu verändern. Nicht, und wir können in die Geschichte hineingehen, nur ein Beispiel, John Newton, kennen wir alle die Geschichte, dieser berüchtigte Sklavenhändler, nicht, die Geschichte können wir mal durchlesen, da sehen wir das auch, nicht, hoffnungslos, hoffnungsloser Fall, und Gott hat ihn total geändert. Und jetzt ganz geschweige von der Bibel, die ja auch eine Fülle von Bekehrungen erzählt, nicht dramatische, weniger dramatische. Aber ich denke mal, keine Bekehrung ist so außergewöhnlich wie eben die von Saulus, von Tarsus, wie eben von diesem Paulus. Und deshalb ist dieser Text, diese 6 Verse eine ganz, ganz, ganz große Hoffnung für Hoffnungslose. Nicht, dass wir sie auch immer wieder ansprechen, dass wir sie auch immer wieder einladen, nicht dieses Geschenk in Jesus Christus wirklich anzunehmen. Nämlich das, was der Apostel Paulus hier sagt, und da komme ich nochmal auf diese beiden Verse 15 und 16 zurück. Das, was der Apostel Paulus da sagt, stammt ja indirekt aus dem Evangelium des Lukas, und zwar aus der Zachäus-Geschichte. Nicht? Da ist dieser Zachäus, die Geschichte kennen wir ja alle, auch wir Kinder hier. Diese Zachäus-Geschichte, da ist also dieser Zachäus und er hat seine spezielle Begegnung mit Jesus Christus da auf diesem Baum. Und Jesus Christus sagt zu ihm, Zachäus, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und dann rutscht er von diesem Baum herunter und macht seinen Anfang mit Jesus Christus. Und am Ende der Geschichte, da sagt Jesus Christus, dazu ist der Menschensohn gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diesen Satz finden wir fast sinngemäß, finden wir auch hier in unserem Text. Nicht Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Eben auch für diese ganz hoffnungslosen Fälle. Natürlich, sagt Jesus Christus zu uns, ist kein Mensch gut genug für Gott. Nicht wenn der lebendige Gott unser Leben oder das Leben eines Menschen mal einer Prüfung unterziehen würde, nicht, dann hätte niemand, aber auch niemand eine Chance, nach den göttlichen Maßstäben ungeschoren davon zu kommen. Das Ergebnis wäre verheerend. Nicht, was da alles aus dem Menschen herauskommt, vor allen Dingen, was im Herzen des Menschen drinsteckt, was ja nur der lebendige Gott sieht. Nicht, dass er ihn verachtet, dass er ihn beiseite schiebt, dass er ihn ignoriert, nicht gerade den lebendigen Gott, dem er das Leben zu verdanken hat. So, und jetzt sagt der Apostel Paulus, wenn einer so schlimm gewesen ist wie ich, so rebellisch, so fanatisch, so verbohrt, so total ablehnend, wenn einer so ist wie ich, der die Gemeinde Jesu Christi verfolgt hat, wenn für jemanden wie mich es eine Hoffnung gegeben hat, wenn der lebendige Herr so viel Geduld und Kraft aufgewendet hat für mich, wenn solch ein Mensch wie ich Rettung erfahren hat, dann auch für andere, die so gottlos sind, dass wir sie schon längst aufgegeben haben. Das ist natürlich jetzt die Frage an uns, nicht? An welche hoffnungslosen Fälle denken wir in unserem Leben oder denken wir in unserem Umfeld? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere ja, Menschen auf seinem Herzen hat, für die er schon lange, lange betet. Nicht die er auch schon des Öfteren auf sein Glaubensleben hin angesprochen hat. Und wo du plötzlich merkst, das wird ja immer schwieriger mit den Menschen. Der wird ja immer ablehnender, der wird ja immer abweisender, der wird ja immer kälter. Da wird es immer schwieriger, an diesen Menschen heranzukommen. Aber dann kann ich nur sagen, lies diese sechs Verse. Lies diese sechs Verse, lies besonders diese Verse 15 und 16. Dazu ist Jesus Christus gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu ist er gekommen. Und das ist, und wenn es für uns auch noch so ein hoffnungsloser Fall ist, dass wir trotzdem dranbleiben, im Gebet oder wie auch immer, dass wir ihn immer in gewisser Zeit ansprechen, dass wir uns da auch von Gott das zeigen lassen, wann wir ihn ansprechen, wie wir ihn ansprechen. Man kann das ja auch alles übertreiben, nicht, dass er wirklich die Schotten dicht macht und dann kommst du gar nicht mehr ran oder wie auch immer, nicht. Aber das ist eben die zweite Botschaft, nicht aus diesem Text, nicht. Hoffnung für hoffnungslose Fälle. Ja, das waren mal diese sechs Verse, wo also uns der Apostel Paulus mal einen Überblick gibt über seine Biografie, dass wir also immer daran denken, was auch in unserer Vergangenheit war und was wir jetzt sind und was einmal auf uns zukommt, was einmal sein wird. Und dass wir, wie gesagt, immer daran denken, für Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle, also dürfen wir auch immer wieder für den Menschen beten, auch wenn es für uns noch so problemhaft ist, noch so hoffnungslos ist, trotzdem bleiben wir dran, liebe Geschwister. Amen.